Schlagt mit mir auf Galater 4, die Verse 1 bis 7. Sonst könnt ihr auch am Beamer mitlesen, das ist der Text auch. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern, bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater! So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Um den Text richtig zu verstehen, müssen wir erstmal schauen, okay, was ist der Kontext, weil Paulus schreibt ja nicht im Brief einfach, weil er Spaß an der Freude hat, einen Brief zu schreiben. Meistens hatten die Briefe, zumindest die, die überliefert sind in der Bibel, eine thematische Handlung. Er hat einen Brief geschrieben, um einer Gemeinde etwas zu erklären. Und in Galatien gab es mehrere Gemeinden und in diesen Gemeinden gab es zwei Personengruppen. Auf der einen Seite gab es die Gruppe der Judenchristen. Das heißt, diese Christen hatten einen jüdischen Hintergrund, bevor sie sich bekehrt haben zu Christus. Und auf der anderen Seite gab es die sogenannten Heidenchristen. Diese Heidenchristen nennt man so, weil sie einfach keinen jüdischen Hintergrund hatten, sondern irgendeiner anderen Religion geglaubt hatten, bevor sie zum Glauben an Christus gekommen sind. Und das Problem war, in Galatien gab es Leute, die haben falsche Lehren verbreitet. Die nannte man Judaisten, und die, also weil sie einen jüdischen Hintergrund hatten, und die haben gepredigt, dass wenn man sich zu Christus bekehrt hat, trotzdem sich noch beschneiden lassen muss. Das Beschneiden war das Bundeszeichen Gottes mit seinem Volk Israel. Das war das Zeichen dafür, dass sie gesagt haben, wir verpflichten uns dazu, dein Gesetz zu halten. Also im Prinzip ist das, was diese Judaisten gelehrt haben, du brauchst das Evangelium und dann musst du das Gesetz halten und nur dann bist du gerettet. Paulus nutzt diesen Brief an die Galater, um sie an das zurückzuerinnern, was er ihnen einst erklärt hat. Paulus sagt, das Evangelium reicht, und zwar vollkommen. Das Evangelium braucht nichts Zusätzliches. Es ist nicht Evangelium plus Gesetz. Es ist nicht Evangelium plus irgendwas anderes, sondern das Evangelium reicht. Das ist die Botschaft dieses Briefes. Und auf diesem Hintergrund müssen wir diesen Text lesen. Paulus sagt uns, du bist vom Sklaven zum Sohn geworden und das nur durch den Sohn, nämlich Christus. Er fängt an mit den Versen 1 bis 3, ich lese sie nochmal kurz. Ich sage aber, solange der Erbe unmündig ist, besteht zwischen ihm und einem Knecht kein Unterschied, obwohl er Herr aller Güter ist, sondern er steht unter Vormündern und Verwaltern bis zu der vom Vater festgesetzten Zeit. Ebenso waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte unterworfen. Paulus skizziert hier eine Situation, in der ein Erbe, also ein Kind, von seinem Vater den Besitz übertragen bekommen hat. Das Problem war, erstmal nicht, dass es nicht rechtskräftig gewesen wäre, das schon, also es scheint testamentarisch alles in Ordnung gewesen zu sein, aber das Problem war, dass das Kind unmündig war. Und das bedeutet, dass er nicht selbst über seinen Besitz und auch nicht über sich selbst entscheiden durfte. Er war einfach nicht erwachsen. Er durfte keine Entscheidung treffen. Denn über ihn, so lesen wir, waren Vormünder eingesetzt. Die haben sich um ihn gekümmert und haben alles Mögliche für ihn entschieden. Das waren auch Sklaven zu der damaligen Zeit, die dann auf die Kinder aufgepasst haben. und aber auch Verwalter über seinen Besitz. Und die haben die ganzen Entscheidungen getroffen, was seinen Besitz anging. Obwohl er ja eigentlich der Herr über diesen Besitz war. Und dann sagt Paulus, eigentlich besteht zwischen den Knechten, was man auch mit Sklaven übersetzen könnte, kein Unterschied zu dem Kind, weil er die gleichen Rechte hat. Über ihn wird genauso bestimmt, über seinen Besitz wird bestimmt. Obwohl er doch eigentlich derjenige ist, dem der Besitz gehört. Dieser Zustand blieb so lange, bis das Kind erwachsen wurde. Und zur damaligen Zeit war das so, dass der Vater selbst festgelegt hat, wann die Kinder erwachsen werden. Heutzutage ist es so, in Deutschland bist du offiziell mit 18 volljährig, in den USA mit 21. Aber in der Kultur hat der Vater gesagt, okay, jetzt bist du erwachsen. Und das sehen wir hier auch in Vers 2. Er war so lange Knecht oder wie ein Knecht, wie ein Sklave, bis der Vater ihn zu einem Erwachsenen gemacht hat. Aber Paulus geht weiter und zieht dann den Vergleich und sagt, so waren auch wir, als wir noch unmündig waren, den Grundsätzen der Welt als Knechte, als Sklaven unterworfen. Was meint Paulus damit? Er wird ja wohl nicht gemeint haben, dass wir unmündig waren, weil wir nicht erwachsen waren. Sondern er spricht von der Zeit, als wir noch nicht an Christus gläubig waren. Er zeigt ihnen, auch wir waren Sklaven von gewissen Dingen, bevor wir von Christus befreit wurden. Und diese Dinge, die nennt er die Grundsätze der Welt. Doch was ist das? Ich glaube, zum einen sind es die Glaubensregeln und Rituale, unter die wir vorher unterworfen waren. Und ihr erinnert euch an die zwei verschiedenen Gruppen, einmal die Judenchristen und einmal die Heidenchristen. Das heißt einmal auch das mosaische Gesetz, das, was dem Volk Israel gegeben wurde, und auf der anderen Seite die Glaubensregeln und Rituale der Heidenchristen, also die, die keinen jüdischen Hintergrund haben. Und ich glaube aber auch, dass da der Aspekt mitschwingt, dass wir den Gesetzen dieser Welt unterworfen sind. Wir werden eines Tages sterben. Das ist ein Teil davon. Wir sind an diese Naturgesetze gebunden, die uns umgeben. Paulus macht aber deutlich, dass es nicht dabei blieb. Es wird schon angedeutet dadurch, dass er sagt, wir waren, als wir unmündig waren, diesen Grundsätzen der Welt unterworfen. Und das führt uns zum zweiten Punkt, nämlich Gottes Sohn nach Gottes Zeitplan. Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan. Wann war Gottes Zeit? Stellt sich jetzt die Frage. Wenn da steht, als die Zeit erfüllt war, ja, wann war denn das? Es gibt eine jüdische Denkweise, dass man sich einen Krug vorstellt und alles, was an Jahren, Monaten, Tagen und Wochen und Stunden und so zusammenkommt, einfach in diesen großen Krug reingeworfen wird und irgendwann ist er voll und dann ist die Zeit erfüllt. Ich glaube, darum geht es hier nicht. Sondern ich glaube, es geht darum, dass Gott selbst diesen Zeitpunkt festgelegt hat. Gott selbst hat gesagt, jetzt schicke ich meinen Sohn. Jetzt, genau jetzt kommt er auf die Erde. Und dann war die Zeit erfüllt. Gott selbst wurde Mensch in seinem Sohn, in einem Kind. Und seine Menschlichkeit sehen wir auch daran, dass er sagt, der Sohn Gottes wurde von einer Frau geboren. Ich meine, ist ja irgendwo logisch. Jeder Mensch wird von einer Frau geboren. Anders funktioniert es biologisch nicht. Aber Gott sagt, mein Sohn selbst wurde von einer Frau geboren. Das heißt, Gott wurde wirklich Mensch. Und das sehen wir auch am Anfang von den Evangelien in Lukas und auch in Matthäus lesen wir das deutlich. Da haben wir sogar die Geschlechtsregister von Maria und Josef, wo sie herkamen, wer ihre Vorfahren waren. Als Mensch wird man immer in einen sozialen und kulturellen Kontext hineingeboren. Jetzt müssen wir kurz wieder ein bisschen Hintergrundfakten sammeln. Gott hat das Volk Israel von jeher als sein Volk deklariert. Er hat es als sein Volk erwählt und hat gesagt, ihr seid mein Volk. Und dieses Volk hat er dazu erwählt, damit dieses Volk dem ganzen Rest der Welt zeigt, wie Gott ist. Dass sie ihm sein Wesen und sein Handeln zeigen. Deshalb hat auch Gott zu diesem Volk Israel seine Boten gesandt. Die nennt die Bibel auch Propheten. Und durch diese Propheten hat Gott schon vorhergesagt, dass ein Retter kommen wird. Ein Retter für die ganze Welt. So wie wir das vorhin von Stefan gehört haben, von meinem Papa, dass David schon einer verheißen wurde, dass da einer kommen wird, dessen Thron auf ewig befestigt sein wird. Und deswegen ist Jesus auch Jude geworden. Deswegen ist Jesus in dieses Volk Israel hineingeboren worden. Das hatte diesen Hintergrund. Damit wurde er aber auch unter das mosaische Gesetz gestellt. Also das Gesetz, was das Volk Israel damals am Berg Sinai nach dem Auszug aus Ägypten bekommen hat. Und wisst ihr, das ist das, was wir eigentlich an Weihnachten feiern. Dass Gottes Sohn auf diese Erde kam und ein Mensch wurde. So wie es seit Jahrhunderten und Jahrtausenden vorhergesagt war, dass jemand kommen soll, der die Menschen rettet. Und dieser jemand war Jesus höchstpersönlich, Gottes Sohn. Er kam auf die Erde. Er ist derjenige, der verheißen war. Stellt sich die Frage, was heißt es für dich und für mich heute, wenn ich diese Verse lese? Ich glaube, wir können daraus was ganz Wichtiges lernen. Denn alles, was passiert, läuft nach Gottes Zeitplan ab. Es läuft nicht immer so, wie wir uns das wünschen, nicht immer nach unserem Zeitplan. Und ich spreche aus Erfahrung, manchmal ist es richtig schwer, das zu akzeptieren. Aber wir sollten lernen, darauf zu vertrauen, dass Gott zur richtigen Zeit auf die richtige Art und Weise handeln wird. Das Volk Israel hat auch einen anderen Retter erwartet. Wenn wir uns den Anfang der Evangelien durchlesen, dann sehen wir, dieses Volk hat einen Retter erwartet, der sie befreit von der politischen Übermacht der Römer. Das war das Gedankengut, das die Menschen damals hatten. Sie haben erwartet, dass Gott kommt mit großer Heeresmacht und den Römern mal zeigt, wo der Hammer hängt. Das ist mein Volk und ihr habt hier nichts zu suchen. Aber so kam Gott nicht. Und es war auch nie das Ziel. Gott handelte ganz anders. Und zwar nach seinem Zeitplan. Und das ist heute auch noch so. In Vers 5 lesen wir, wozu Gottes Sohn auf diese Erde kam. Wozu er Mensch wurde und unter das Gesetz getan wurde. Nämlich, damit er die, welche unter dem Gesetz standen, also die Juden, loskaufte. Und damit wir die Sohnschaft empfingen. Jesus wollte also diejenigen, die unter dieser Knechtschaft des Gesetzes standen, davon freimachen. Und deshalb musste er selbst in diese Knechtschaft hinein, weil er sie sonst nicht hätte freikaufen können. Weil er dafür auch unter diesem Gesetz stehen musste. Und die Bibel zeigt uns, dass es für Jesus aber nicht das Problem war. Denn er war dazu in der Lage, dieses ganze Gesetz zu halten, was Gott geboten hatte. Das lesen wir in Matthäus 5. Da ist die Rede davon, dass Jesus all das erfüllt hat, dass es kein Problem für ihn war. Merkt ihr, was Paulus hier macht, wenn er diese Aussage trifft? Wenn er sagt, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte? Paulus packt diese Leute, die diese falschen Lehren verbreiten und sagen, du brauchst das Evangelium plus die Gesetze. Er sagt, wie kann es sein, dass wenn der Sohn Gottes höchstpersönlich auf diese Erde kommt, um von diesem Gesetz, von der Knechtschaft des Gesetzes zu befreien, wie kann es sein, dass ihr dann Menschen, die vorher nicht unter dieser, aber unter einer anderen Knechtschaft standen, in diese Knechtschaft wieder reinzwingen wollt? Das macht keinen Sinn. Paulus sagt entschieden Nein dazu. Er sagt, das ist eine falsche Lehre. Wir brauchen nur das Evangelium von Christus und das reicht vollkommen. Aber Jesus ist auch gekommen, um uns zu Söhnen Gottes zu machen. Wir sollten die Sohnschaft empfangen, so formuliert Paulus das. Und hier benutzt er wieder einen irdischen Rechtsvergleich oder einen irdischen Rechtsvorgang als Vergleich. Stell dir vor, du adoptierst ein Kind. Dann gibt es einen Zeitpunkt, bevor diese Adoption stattfindet, in dem das Kind nicht dein Kind war. Und das ist auch das, was hier passiert. Gott sieht uns Menschen und es gibt einen Zeitpunkt, bevor wir zu seinen Söhnen werden. Aber es gibt diesen Zeitpunkt, wo er sagt, jetzt bist du mein Kind. Und das zeigt uns, wie groß die Gnade Gottes ist. Denn er nimmt uns freiwillig zu seinen Söhnen und Töchtern, zu seinen Kindern. Es ist pure Gnade. Das hat nichts mit irgendwelchen Leistungen von dir oder mir zu tun, dass wir noch so gute Menschen wären. Das hat was damit zu tun, dass Gott höchstpersönlich uns gnädig ist. Was heißt das für uns? Erst einmal, du lebst in der Freiheit. Du bist von dem Gesetz befreit, weil Jesus es erfüllt hat, stellvertretend für dich und mich. Und ich will dich dazu ermutigen, lebe als jemand, der nicht mehr unter dieser Knechtschaft des Gesetzes steht, sondern der ein Kind Gottes ist. Aber wenn wir in Galater 5 schauen, also ein Kapitel weiter, dann weiß Paulus schon, dass so eine Aussage eine Gefahr birgt. Und er warnt die Galater davor, dass sie ins Gegenteil verfallen. Denn er sagt, ihr seid zur Freiheit berufen, Brüder, nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Was sagt er damit? Er sagt, passt auf, dass ihr diese Freiheit, die ihr habt, dass ihr nicht mehr unter dem Gesetz stehen müsst, dass ihr das nicht missbraucht, um eure Sünde zu rechtfertigen. Das ist die Warnung, die er hier ausspricht. Sondern wir sollen auf der anderen Seite damit einander in Liebe dienen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater. So bist du nun also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Paulus nimmt hier die Stellung, die wir jetzt vor Gott haben als Söhne, als Anhaltspunkt, um zu erklären, warum Gott seinen Geist gesandt hat. Und diese Zeilen machen auch deutlich, wie groß dieses Geschenk ist, das wir bekommen haben. Wir sind nicht nur Kinder Gottes, sondern wir haben seinen Geist in uns. Gott hat ihn uns gegeben. Die Bibel spricht auch über mehrere Dinge, was der Geist macht. In Johannes Kapitel 14 lesen wir davon, dass er ein Tröster ist. Und dass er uns lehrt und erinnert an das, was Jesus gesagt hat. Also, er weist uns immer wieder darauf hin, pass auf, das ist der Wille Gottes. Handel danach. In Galater 5 lesen wir auch davon, dass der Geist Gottes in uns eine Frucht hervorbringen will. Wir nennen sie die Frucht des Geistes. Die besteht aus Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Eine ganz schön lange Liste, aber das will der Geist Gottes in dir hervorbringen. Und dazu verändert er dich, jeden Tag ein Stückchen mehr. Dazu müssen wir bereit sein, diese Veränderung zuzulassen. Eine weitere Facette des Heiligen Geistes ist, dass er bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind. Das lesen wir in Römer 8. Da steht davon geschrieben, dass Gottes Geist unserem Geist bezeugt, dass wir Kinder Gottes sind. Und hier in Galater 4 spricht Paulus davon, dass der Geist Gottes in unsere Herzen gesandt ist und von uns aus ruft, aber Vater. Und diesen letzten Punkt, den wollen wir ein bisschen genauer betrachten. Wir ganz persönlich, du und ich, wenn du diese Errettung angenommen hast und dich Gottes Kind nennen darfst, dann hast du Gottes Geist in deinem Herzen. Und dieser Geist ruft zu Gott, Vater. Und an dieser Stelle heißt dieses Abba Vater, was eigentlich nur auf Aramäisch einmal Vater heißt, also die Sprache der Juden zur damaligen Zeit, und dann auf Griechisch, die Sprache, die sonst so weltweit gesprochen wurde und auch in der das Neue Testament verfasst wurde, heißt es einfach nur Vater. Das heißt Vater, Vater. Und in dieser Stelle wird aber deutlich, aus dem Kontext heraus, dass es hier um eine persönliche, um eine engere Beziehung zu Gott geht, die wir vorher nicht hatten. Das kann man nicht immer so sagen, weil aber auch dafür benutzt wurde, um einfach einen ehrenden Titel, zum Beispiel für Rabbiner, zu haben. Aber an dieser Stelle wird es aus dem Kontext ersichtlich, dass es um eine persönliche Beziehung geht, die wir jetzt als Gottes Kinder haben. Und deshalb, sagt Paulus, hat Gott seinen Geist in unsere Herzen gesandt. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Wir sind nicht mehr Sklaven, sondern Kinder Gottes. Und Paulus zieht dann diesen Schluss daraus und sagt, wenn du Sohn bist, dann bist du auch Erbe von dem, was Gott gehört. Wir dürfen hier Paulus nicht falsch verstehen. Er will nicht sagen, dass Gott eines Tages sterben wird. Das funktioniert auch aufgrund seines Wesens gar nicht, weil Gott von sich heraus ewig ist. Er hat weder Anfang noch Ende. Es gibt dieses Konstrukt Zeit nicht in seinem Wesen. Aber Paulus will uns verständlich machen, wie groß das ist, was wir von Gott geschenkt bekommen haben. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann werden wir seine Erben sein. Römer 8 sagt uns, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Paulus sagt, ey Leute, Gott hat uns sein Bestes gegeben. Das Beste, was er hatte, das war alles, was ging. Was Größeres gab es nicht. Und er sagt, das hat er für dich gegeben. Wieso sollte er uns dann irgendwas anderes vorenthalten, was nicht das Beste ist? Aber wovon sind wir Erben? Wir sind Erben in erster Linie von der ewigen Errettung, die wir haben, in Jesus Christus. Und in 1. Johannes lesen wir auch davon, dass wir Jesus gleichgestaltet sein werden. Weil wir ihn sehen werden, werden wir so wie er sein. Und ich glaube, dass auch hier das Ende durch die Unterwerfung der Naturgesetze vollkommen besiegelt ist. Wenn wir im Himmel sein werden, wird es keinen Tod mehr für uns geben. Wir sind nicht mehr an diese Naturgesetze gebunden. Das ist der zweite Schritt. Der erste Schritt ist schon passiert, dass wir nicht mehr unter den Gesetzen unserer Religionen stehen. Aber jetzt stehen wir, oder wenn wir in der Ewigkeit sind, stehen wir auch nicht mehr unter den Naturgesetzen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und du weißt, ey, ich bin Gottes Kind, dann will ich dich dazu auffordern, mach dir neu bewusst, was Gott für dich getan hat. Nutze diese Zeit, die wir jetzt noch haben bis Weihnachten, um mehr und mehr davon zu begreifen und es dir wieder ins Bewusstsein zu rufen, was Gott in deinem Leben getan hat. Und lass uns gemeinsam Gott anbeten dafür und loben, dass er uns diese Errettung geschenkt hat und dass wir seine Erben sein dürfen. Aber Leute, lasst uns das nicht für uns behalten. Lasst das nicht nur im christlichen Kontext besprechen, sondern lasst uns damit rausgehen zu den Menschen und den Menschen das sagen, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, Verwandten, wem auch immer, der uns begegnet. Lasst uns das, was wir mit Gott erleben, lasst uns das weitergeben. Vielleicht sitzt du aber auch heute Morgen hier oder bist online dabei und dachtest, ich bin schon wach heute Morgen, heute ist der zweite Advent, dieses Jahr ist irgendwie so eine kurze Adventszeit, die kürzeste, die wir haben, weil vierter Advent und Heiligabend auf einen Tag fällt. Gucke ich mir heute mal einen Gottesdienst an. Gehe ich mal hin, höre vielleicht ein bisschen Weihnachtsmusik, haben wir schon gehört vom Musikteam. Vielleicht wird dir auch die Weihnachtsgeschichte erzählt. Man weiß es nicht. Aber ich brauche das irgendwie. Ich komme nicht in diese Weihnachtsstimmung rein. Der ganze Stress, Weihnachtsfeierplan, Beruf, Familie, das alles prasselt auf mich ein. Und ich habe noch gar keine Weihnachtsgeschenke. Oh, Backe. Und dann sitzt du vielleicht hier und stellst dir die Frage, wie kann ich denn Gottes Erbe werden? Ich führe zwar ein gutes Leben, ich bin ja nicht besonders böse. Ja, ich weiß, manchmal bin ich ein bisschen schnell mit dem Auto unterwegs, werde ich geblitzt oder ich parke falsch, kriege ich ein Knöllchen, aber ich bezahle ja. Hauptsächlich bin ich nett und freundlich, helfe anderen Menschen, aber reicht das schon? Bin ich dann schon Gottes Kind? Bin ich Gottes Erbe? Nee, sage ich dir ganz offen und ehrlich, wenn das der Fall ist, dann reicht das nicht. Stellst du dir die Frage, wie kann ich denn Gottes Erbe werden? Nur weil vor 2000 Jahren so ein kleines Kind von einer Frau geboren wurde? Ja, ich weiß, im Bibeltext steht ja, dass es Gottes Sohn ist. Aber ändert das was für mich? Davon bin ich doch noch kein Erbe. Nur weil Gott als Kind auf diese Welt kam. Und dann muss ich dir sagen, ja, dann hast du recht. Du bist nicht Erbe, wir sind nicht Erben, nur weil Gott als Kind auf diese Welt kam. Wenn das alles wäre, was passiert ist, dann wären wir nicht Gottes Kinder. Wenn das alles wäre, was passiert ist, hätten wir überhaupt nicht die Chance dazu, Gottes Kinder zu werden. Wir könnten nicht Gottes Kinder sein, weil wir als Menschen von Gott getrennt sind. Warum? Ganz grob zusammengefasst. Wir sind von Gott getrennt, weil wir nicht so leben, wie Gott es will. Das liegt ganz tief in uns Menschen drin. Das war fast von Anfang an so. Vielleicht hast du mal die Geschichte gehört von Adam und Eva. Die waren in so einem Garten und dann haben sie irgendwie von so einer Frucht gegessen, die sie nicht essen durften. Das nennt die Bibel Sünde. Dieses Verhalten, gegen Gott zu rebellieren. Und so sind wir auch. Jeder einzelne von uns. Und deswegen kam Gott als Kind auf diese Welt. Deswegen sandte Gott seinen Sohn. Von einer Frau geboren und unter das Gesetz getan. Nur der Unterschied besteht darin, dass Jesus nicht gegen Gott rebellierte. Dass Jesus nicht gegen Gott handelte, nicht gegen seinen Willen, sondern Gottes Willen voll und ganz erfüllte. Und damit war er dazu in der Lage, stellvertretend für uns die Schuld zu tragen, die wir vor Gott haben. Und diese Schuld hat nichts anderes zur Folge als den Tod. Das ist die gute Botschaft, die ich euch heute Morgen verkündige. Jesus selbst nahm diese Schuld auf sich und starb stellvertretend für dich und für mich am Kreuz auf Golgatha. Das ist das, was wir an Karfreitag feiern. Aber Jesus blieb da nicht. Jesus wurde zwar ins Grab gelegt, aber am dritten Tag ist er wieder auferstanden. Und das ist an Ostersonntag passiert. Der Grund, warum wir Gottes Kinder werden können, ist genau das. Weil es nicht dabei blieb, dass Gott einfach als Kind in Jesus auf diese Welt gekommen ist, in den Armen von Maria und Josef gehalten wurde und getragen wurde Wir können Gottes Kinder werden, weil er sein Leben gegeben hat. Er gab sein Leben für dich, ganz persönlich, damit du befreit werden kannst von der Knechtschaft, in der du lebst. Damit du wieder in Gemeinschaft mit Gott leben kannst und damit du ewiges Leben erben kannst. Er kam auch für dich auf diese Welt. Bestimmt kennt ihr das Lied Mary, Did You Know? Oder auf Deutsch Maria, ahntest du? Und ich gehe fest davon aus, dass Maria nicht ahnte, welche Tragweite dieses Kind hat. Als sie dieses Kind geboren hatte, zu der Zeit, die Gott festgesetzt hat, hat sie nicht geahnt, was daraus wirklich passiert. Sie kannte die Verheißungen, wie die dem König David gegeben wurde, dass Gott einen ewigen König bringen wird. Aber sie hat nicht geahnt, wie das passiert, wie dieses Kind zum König und Retter dieser Welt werden würde. Dass dieses Kind, das sie geboren hatte und in ihren Armen hielt, eines Tages die ganze Welt rettet. Dass dieses Kind am Kreuz sterben würde, das hat sie nicht geahnt. Dass ihr Kind dazu da ist, um Menschen von der Knechtschaft des Gesetzes zu befreien und zu Kindern Gottes zu machen. Aber das war von Anfang an der Plan. Das war das Ziel, als Jesus als Kind auf diese Welt kam. Das Ziel von Weihnachten war von Anfang an und schon immer Ostern. Wenn du jetzt heute Morgen zuhörst und du weißt, ich bin nicht Gottes Kind, dann will ich dich dazu ermutigen, nutze diese Weihnachtszeit. Nutz die Wochen, die dir noch bleiben, nimm dir Zeit, um genau darüber nachzudenken, was du heute gehört hast. Und was das mit deinem Leben macht. Lässt diese Geschichte dich kalt? Oder verändert sie alles und macht dich zu einem Erben Gottes? Wir sind vom Sklaven zum Sohn geworden. Nur durch den Sohn. Wir waren Erben und Sklaven zugleich. Gott hat seinen Sohn gesandt nach seinem Zeitplan. Und wir dürfen Gottes Kinder sein. Lasst uns aufstehen, eine Gebetsgemeinschaft haben. Ihr dürft gerne laut beten und ich werde dann abschließen.
Danke, Jesus, dass du der herabgekommen bist. Du bist nicht in diese Welt hineingestolpert, sondern es war der Plan des Vaters, in diese Welt zu kommen, dich zu senden und den Weg frei zu machen für uns, damit wir die Kindschaft empfangen dürfen. Danke dafür, dass du diesen Weg uns bereitet hast. Wir wollen auf diesem Weg des Lebens gehen.
Danke, Vater, für deine große Gnade. Danke, dass du jeden Einzelnen von uns gesehen hast, wie wir als Knechte, als Sklaven unter die Grundsätze der Welt verschlossen waren, ihnen unterworfen waren. Danke, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass er Mensch wird und uns davon befreit. Von der Knechtschaft des Gesetzes und uns zu Söhnen von dir macht. Vater, danke, dass wir Vater zu dir sagen dürfen. Danke, dass wir deinen Geist haben dürfen und dass wir Erben sind. Dass wir wieder Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Und das alles aus deiner großen Gnade. Herr, nicht weil wir irgendwie besonders gut wären, sondern weil du uns liebst und uns gnädig bist. Amen.